Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Meditierende Chefs, was Manager bei einem Jesuiten lernen wollen. Heilende Steine, was Menschen auf einer Esoterikmesse finden. Und wandernde Einsamkeit, was man auf dem Olafsweg in Norwegen erleben kann. Das sind jetzt unsere Themen bei Tag für Tag und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ignatianische Exerzitien, das sind geistliche Übungen, die sich der Gründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola vor ungefähr 500 Jahren ausgedacht hat. Die Exerzitien des Ignatius von Loyola sind eine Abfolge von Meditation, Gebet, Schweigen und innerer Einkehr und sie sollen bei existenziellen Fragen helfen. Ein Münchner Jesuit bietet heute Kurse an, in denen man die ignatianischen Exerzitien lernen kann. Zielgruppe: Manager, Führungskräfte, Menschen also, die im Beruf hoch hinaus wollen. Was es ihnen bringt, eine Woche lang zu meditieren und welche Rolle die Religion dabei nicht spielt, das berichtet Burkhard Schäfers.
Maria Sievert hat mit ihrem Partner Dominik Sievert vor 2,5 Jahren ein Start-up für Medizintechnik gegründet. Schnell wuchs ihre Firma in Weox auf mehr als 80 Mitarbeiter an. Investoren gaben mehrere Millionen Euro. Ziemliche Herausforderungen für die 30-jährige Chefin.
Wir sind ein Startup mit einem großen Wachstum gerade. Jeder hat wahnsinnig viel Arbeit und es passiert ganz leicht und ganz schnell einfach mal, dass Missverständnisse aufkommen oder Konflikte auftreten. Was wir in der Akademie wirklich gelernt haben, ist, wie verstehe ich mich besser und wie verstehe ich damit auch besser andere Menschen und was sie tun.
Die Akademie, das ist ein einwöchiges Seminar für Menschen von Mitte 20 bis Anfang 30, die eine Führungsposition anstreben. In diesen Kursen des Instituts für Philosophie und Leadership der Münchner Hochschule für Philosophie geht es ganz grundsätzlich darum, hinter die eigene Fassade zu blicken, sagt die Wirtschaftsingenieurin.
Ich war schon immer jemand, glaube ich, auch schon in der Schule, die gerne bei Projekten vorausgeprescht ist und mal gerne die Projektleitung übernommen hat, mir das auch irgendwie Spaß gemacht hat. Aber sich dessen richtig nochmal klar zu werden, dass fachliche Kompetenz, Projektmanagementkompetenz und Führungskompetenz unterschiedliche Themen sind und man all dies braucht, ich glaube, das war so der Aha-Moment, den ich da hatte.
In den Seminaren gibt es keine langen Vorträge mit Tipps und Tricks zu guter Führung, sondern wesentliche Elemente sind Meditation, Yoga und Stille. Die Kurse finden auf Schloss Elmau statt, einem Hotel abgeschieden in den Bayerischen Alpen. Eine Art weltlicher Einsiedelei. Das Konzept beruht auf den geistlichen Exerzitien, die Ignatius von Loyola, der heilig gesprochene Gründer des Jesuitenordens, vor knapp 500 Jahren entwickelt hat, sagt Kursleiter Michael Bord, Professor für Philosophie und selbst Jesuit.
Der Ordensgründer Ignatius von Loyola hat wohl davon mal gesprochen, dass ein idealer Jesuit ein Contemplativus in Actione sein sollte. Und genau das wollen wir vermitteln. Also auf der einen Seite in Actione, also in Action, ja, wirklich tätig, wirklich was reißen im Leben, ja, aber nicht, indem man noch heftiger ins Hamsterrad tritt, sondern indem man Contemplativus ist. Contemplare, sich selbst wahrnehmen, indem man einen genauen Blick auf sich selbst hat.
Menschen in Spitzenpositionen brauchen einen gereiften, stabilen Charakter. Selbstreflexion und die Beschäftigung mit ethischen Fragen führen dazu, dass Chefinnen und Chefs verantwortete Entscheidungen treffen, ist Michael Bord überzeugt. Deshalb rufen sein Kollege und er die Teilnehmer morgens um 7 zu einer Stunde Yoga. Um 8 folgt eine einstündige Einführung in die Meditation. Erst danach gibt es Frühstück. Einem kurzen Impuls zum Thema des Tages folgen mehrere Stunden, die die angehenden Führungskräfte in Stille verbringen sollen, ohne Laptop und Smartphone. Dabei wird es existenziell. Es geht um die Frage nach dem Fundament, das einen trägt, und nach persönlichen Verletzungen im Lauf des Lebens.
Stellen Sie vor, Sie möchten Marketingchef werden, dann müssen Sie nach außen glänzen. Ein langweiliger Dödel als Marketingchef, das passt nicht zusammen. Die Frage, die wir dann haben, ist, warum willst du glänzen? passt das wirklich zu dir? Oder ist das so zum Beispiel, dass du als Kind sehr früh gespürt hast, dass es deinen Eltern nicht gut ging und du eigentlich so die Rolle im Familiensystem eingenommen hast, dessen, der immer gut drauf sein muss, ja? Dann denkt man sich, ich glänze gerne und werde dann Marketingchef oder Marketingchefin. Und in der Akademie lernen die Leute, genauer hinzuschauen, warum will ich glänzen, ja? Und das zu hinterfragen.
Der Gedanke ist, wer seine Schattenseiten kennt, weiß besser, warum er oder sie etwas tut. Etwa eine Firma zu gründen, eine bestimmte Position anzustreben, so oder so mit Mitarbeitern umzugehen. Ein Prinzip der ignatianischen Exerzitien ist die sogenannte Unterscheidung der Geister. Dabei will die Akademie helfen. Lassen sich Führungskräfte von einem diffusen Ich muss leiten? Oder sind sie sich ihrer eigentlichen Motivation bewusst?
Im Laufe der Woche wird den Menschen immer mehr klar, weil sie immer sensibler auch für sich selbst werden, für den Körper werden, dass sie spüren, was das Fundament ihres eigenen Lebens ist und ob die Vision ihres eigenen Lebens, wie es mal gut sein soll, tatsächlich auf dem Fundament beruht oder auf irgendwelchen gesellschaftlichen Klischees, moralischen Druck oder was immer da ist.
Die Mehrheit der Teilnehmenden sind Naturwissenschaftler, Informatiker oder Ingenieurinnen wie Maria Sievert. Sie besuchte die Akademie für Führung und Persönlichkeit Anfang 2016. Ein Jahr später gründeten die Sieverts ihr medizintechnisches Unternehmen. Die Firma entwickelt Produkte, um Labore zu digitalisieren und so Krebsdiagnosen zu verbessern. Chefs und Mitarbeiter haben also eine große Verantwortung. Durch die im Kurs erlernten Methoden, Meditieren und Reflexion, verstehe sie es immer besser, ihre Angestellten zu führen, sagt die 30-Jährige.
Es ist tatsächlich so, dass ich ganz bewusst jetzt das wieder viel, viel mehr mache. Also unser Hauptstandort ist ja hier in München. Wir haben ein zweites Büro in Krakau. Und wir gehen jetzt gerade die ersten Babyschritte in den USA. Und gerade da hilft es mir jetzt besonders viel, zu sagen, ich nehme mir in der Früh die Zeit, um einem einfach so einen Anker zu geben am Tag, so einen kurzen Ruheimpuls, so einen kurzen Ruhepol, um nicht selber so total aus dem Rhythmus zu geraten. Und es hilft.
Eine der wichtigsten Führungskompetenzen sei es, eigene Schwächen zu zeigen, sagt die Geschäftsführerin. Und wenn es im Team Ärger gibt, das anzusprechen, um dann wieder gut über Sachthemen reden zu können. Das hat Maria Sievert auch aus den Gesprächen mit Konzernchefs mitgenommen, die sich in der Akademie für junge Führungskräfte engagieren. So waren bei den Kursen schon Janina Kugel aus dem Siemens-Vorstand oder BMW-Chef Oliver Zipse zu Gast.
Wenn man studiert und man sieht vor allen Dingen die großen professionellen Vorstände bei uns in den DAX-Konzernen, dann bin ich zumindest als Studentin damals davon ausgegangen, dass das natürlich alles hochprofessionell und extrem sachlich und rational alles abläuft. Und am Ende des Tages sind wir alle Menschen, ja? Und Emotionen spielen da auch eine Rolle. Und es war einfach toll, das auch mal zu hören von einer Führungskraft von einem DAX-Konzern. Bei uns ist das genauso. Und so lösen wir dann die Themen.
Wenn Herr Zipse kommt von BMW, dann geht es nicht darum, wie werde ich Vorstand bei BMW, sondern es geht eigentlich darum, wie schaffe ich das als Mensch mit den hohen Anforderungen, die an mich gestellt werden, in dieser Arbeit eigentlich klarzukommen. Oder konkret, was ist eigentlich das Fundament, von dem ich selbst herlebe?
Nun könnte es naheliegen, dass Jesuit Michael Bort seinen Kursteilnehmern als Fundament den christlichen Glauben vorschlägt. Tatsächlich aber wird, obwohl die Akademie auf den ignatianischen Exerzitien beruht, Religion nicht ausdrücklich zum Thema gemacht. Statt von Sünde spricht Bort dann von Verletzungen.
Man kann sagen, was wir machen, ist Mission. Aber wir missionieren nicht durch Ethik, was ja häufig in der Kirche gemacht wird. Also dass man irgendwie die moralischen Debatten, die ethischen Debatten sucht, um als Kirche Relevanz für die Gesellschaft zu haben. Sondern wir vermitteln Spiritualität. Und als ich mit diesen Akademien begonnen habe, war ich selber überrascht, wie stark man auch unter Absehung des religiösen Rahmens innere, sehr heilende Prozesse in Gang setzen kann, indem man die Themen der Exerzitien thematisiert, ohne von Gott oder von Jesus oder dem Heiligen Geist zu sprechen oder Bibeltexte dafür zu nehmen.
Dagegen ließe sich einwenden, hier werde Religion für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen missbraucht. Das aber kontert Bort.
Wer sich wirklich auf die Meditation einlässt, auf sich selbst, ist sehr schnell damit konfrontiert, wer bin ich eigentlich wirklich und was ist eigentlich meine Sehnsucht? Und das steht dann oft in einer sehr großen Spannung zu dem, was ein Unternehmen von einem erwartet.
Und so kann es gehen wie bei einer Teilnehmerin, die von ihren Eltern geschickt wurde, um den letzten Schliff zur Übernahme des Familienunternehmens zu bekommen. Im Laufe des Kurses fällte sie eine folgenreiche Entscheidung: dagegen, Chefin zu werden und für eine Karriere als Balletttänzerin.
Ignatianische Exerzitien für Chefs und solche, die es werden wollen oder auch nicht, Burkhard Schäfers berichtete. Chakra-Analyse und Wahrsagen, Heilsteine gegen Migräne, schamanische Einzelbehandlung oder Runenorakel, das sind nur ein paar der vielen Angebote, die es bei der Esoterikmesse gibt. Dahinter steht eine GmbH, die in vielen Städten Deutschlands regelmäßig Esoterikmessen organisiert und zehntausende Menschen gehen hin und geben vermutlich eine Menge Geld aus. Schon allein der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro. Was man dafür erleben kann, das hat Lucy Gott jetzt bei der Esoterikmesse in Köln erfahren.
Wie mögen sich Tote wohl fühlen? Schwer zu sagen. Aber man kann sie offenbar danach fragen.
Also er sagt zu dir, dass es ihm sehr gut geht.
Live-Channeling aus dem Totenreich, also die direkte Kommunikation von unserer Welt ins Jenseits, nur eins der vielen Angebote der Esoterikmesse in der Stadthalle in Köln-Mühlheim.
Moment. Und er konnte gut gehen, sagt er. Ja, er ist weg oder er ist da, wo er sein möchte. Ich kriege die Zufriedenheit. So kann ich es übersetzen oder so habe ich es jetzt bekommen.
Von A wie Amulette, zum Beispiel gegen schlechte Energie, oder Aurafotografie bis Z wie Zen und Zimmerbrunnen reicht das Angebot. Neben esoterischen Accessoires bietet die Messe Vorträge. Heilen mit Engeln etwa. Nach, so steht es im Programm, Informationen des Erzengels Raphael. Auch andere Geistwesen stehen zur Wahl oder Themen wie Schamanismus und Hellsehen. Besucher können sich zudem aus der Hand lesen lassen oder einen Blick in ihre Zukunft werfen. Alles direkt an den Messeständen.
Die Esoterikmesse interessiert mich grundsätzlich. Ich gehe fast jedes Jahr mindestens einmal dorthin, weil man kann von den verschiedenen Referenten einfach sehr viel lernen.
Durch die Esoterik komme ich immer mal wieder auf den Boden. Also es hilft mir sehr. Und habe gerne so Lektüre. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier ein Buch ausgesucht. Da geht es um Fantasiereisen, ne? Dass man mal sich in ein Buch vertieft und mal woanders ist.
Ich glaube, ganz allgemein kann man den Reiz in drei Punkten zusammenfassen.
Alexander Kenneth Nagel, Professor an der Universität Göttingen.
Anregung und Inspiration, Gemeinschaft und konkrete Lebenshilfe. Zum einen bieten solche Messen einfach eine schöne und ungewöhnliche Atmosphäre. Ein Markt der Möglichkeiten, wenn man so will, wo man interessante und teils auch skurrile Angebote sich anschauen kann.
Er hat Erfahrung. Als Religionssoziologe besucht er seit Jahren regelmäßig Esoterikmessen.
Dann zweitens sind Esoterikmessen Foren für Treffen mit Gleichgesinnten. Häufig auch von Leuten, die eine Erfahrung der Ausgrenzung oder Zurückweisung im sonstigen Leben machen. Du Eso. Und letztens konkrete Lebenshilfe. Nicht wenige Leute kommen mit ganz konkreten Themen oder Anliegen auf eine solche Messe. Und die Hauptthemen, die eben immer wieder anzutreffen sind, sind Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung, Gesundheit und Wohlbefinden und Einsamkeit und gelingende Beziehungen.
Wenn man Rat braucht, diesen Rat dann auch in Anspruch nimmt. Und das habe ich schon öfter gemacht und das war auch immer sehr, sehr spannend und sehr interessant.
Was auffällt auf diesen Messen ist eine Kombination aus traditionellen, religiösen und spirituellen Ressourcen mit modernen Therapieformen. Deswegen ganz charakteristisch eben diese Verbindung aus alt und neu.
Die These des Professors, das Interesse an alternativer Religiosität folgt dem Leben in der Moderne. Die neue Gottheit heißt Individualität. Die religiösen Bedürfnisse verändern sich. Und das bringt den spirituellen Wanderer hervor.
Ein neuer Typus des religiösen Menschen, ein religiös Suchender, der sich durch drei Merkmale oder Dimensionen auszeichnet. Pluralismus, also die Einschätzung, dass viele Wege zur Wahrheit führen können. Autonomie, also das Bewusstsein, dass man selbst und nicht eine religiöse Institution oder Autorität anderer Art die Deutungshoheit über seine eigene Spiritualität hat. Und nicht zuletzt Transzendenzerfahrung. Man kann sich natürlich fragen, warum der spirituelle Wanderer jetzt gerade in der heutigen Zeit sich herausbildet. Da ist zunächst natürlich die Krise der kirchlichen Großorganisationen, einfach dadurch, dass die kirchlichen Organisationen als bürokratisch und formalistisch empfunden werden, als nicht hilfreich in Bezug auf die Fragen, die das eigene Leben stark bewegen.
Der spirituelle Wanderer. Auch auf der Messe in Köln-Mühlheim wandern die Besucherinnen und Besucher von Stand zu Stand und unterhalten sich angeregt mit den Anbietern.
Von der Esoterikmesse in Köln berichtete Lucy Gott. Der Olafsweg ist ein Pilgerweg in Norwegen und einer, auf dem Pilger Einsamkeit erleben können. Denn während sich hunderttausende Menschen jedes Jahr auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien machen, sind es auf dem Olafsweg in Norwegen gerade mal 2000. Sie pilgern gut 600 Kilometer von Oslo nach Trondheim. Christian Röther war für uns dort.
Auf diesem Pfad hat man sich beim Pilgern wohl schon vor 1000 Jahren nasse Füße geholt. Der wackelige Steg war damals noch nicht da, über eine matschige Mischung aus Wiese und Wasser. Und die Wegmarkierungen gab es auch noch nicht. Kunstvolle Kreuze, meistens in Rot auf Hölzern oder auf Steinen. Hier auf dem Olafsweg, zwischen verwitterten Felsen und dürren Birken. Hier trifft man mehr Schafe als Menschen.
Es ist ziemlich lustig, wenn man in der Hütte so sitzt und dann hört man überall das Bimmeln. Und dann denkt man so, man hat wieder Gesellschaft. Da redet man wieder mit den Schafen, weil man sonst keinen Gesprächspartner hat, wenn es dumm läuft. Aber die freuen sich auch immer und schauen immer sehr interessiert.
Tine ist seit 3 Wochen unterwegs. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus München und will den kompletten Olafsweg laufen. Von Oslo bis nach Trondheim, fast 650 Kilometer. Gut 2/3 hat sie schon geschafft. Als wir sie treffen, steht noch Sommer auf dem Kalender. Aber auf den Gipfeln ringsum liegt schon der erste Schnee. Bei regnerischen 5 Grad wärmt sich Tine in einer Hütte auf.
So auf dem Pilgerweg hat man ja doch ziemlich viele Erfahrungen, die man unter dem Thema so Schicksal oder so göttliche Fügung oder was weiß ich, wie man das nennen kann. Weil manchmal stehe ich auf und denke mir so, ja, also ich brauche jetzt gerade irgendwas, wäre schön, wenn ich das irgendwie finde oder wenn ich habe nicht genug Geld und ich bräuchte doch irgendwie mal ein Bettchen und dann irgendwie fügt sich dann doch alles so, dass es dann doch passt und dass man doch irgendwie weiterkommt.
Ein wärmerer Schlafsack hat so schon den Weg in Tines Rucksack gefunden. Den braucht sie, denn sie zeltet meistens. Der Rucksack ist halb so groß wie sie selbst. Außen dran baumelt eine Pilgermuschel. Die hat sie mitgebracht vom Jakobsweg in Spanien.
Also ich muss sagen, ich bin nicht sehr religiös und eigentlich auf den Pilgerwegen gehe ich eigentlich schon gerne in Kirchen und schaue mir die auch an. Meine Eltern haben das früher gemacht und ich dachte mir, boah, ist das langweilig, aber jetzt mache ich es irgendwie selber gerne.
Pilgergeschichten wie diese hört Hans-Jakob Dahl oft. In dem kleinen Bergdorf Jerkin leitet er eines der Pilgerzentren am Olafsweg. Aus dem Fenster seines Büros schaut er runter ins Tal, durch das sich der Pilgerweg schlängelt.
I think that when you choose to walk an old pilgrim path,
ich glaube, wenn du dich entscheidest, einen alten Pilgerweg zu laufen, dann ist da etwas in dir. Nur, was das genau ist, ist schwer zu sagen. Wenn ich die Pilger frage, dann sagen sie meistens etwas über die interessante Natur und solche Sachen. Aber es gibt noch andere, tiefer liegende Gründe. Es geht um den eigenen Glauben oder um persönliche Probleme. Das beobachte ich bei den meisten Pilgern.
But I think it's something there for many of the pilgrims, yes.
Hans-Jakob Dahl selbst ist eine Art Pilgerpionier des modernen Olafswegs. Er war hier schon unterwegs, bevor Pilgern wieder zu einem internationalen Trend wurde.
30 years ago I came here as the local pastor and after some years I started with pilgrimages.
Vor 30 Jahren bin ich als Pastor hierher gekommen und habe angefangen, Pilgertouren zu organisieren. So bin ich gewissermaßen in diesen Pilgerweg hineingewachsen. Heute arbeite ich nicht mehr für die Kirche, sondern für den Staat. Ich bin verantwortlich für die letzten 300 Kilometer des Pilgerwegs, für die Unterkünfte, die Markierungen und solche Sachen.
Zu den Aufgaben von Hans-Jakob Dahl gehört es auch, die Pilger zu zählen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn nicht alle tragen sich ins Pilgerbuch ein, am Ende des Weges, im Nidarosdom in Trondheim. 1.500 bis 2.000 Pilger sind hier in diesem Jahr unterwegs, schätzt Dahl. Und jedes Jahr werden es mehr. Die meisten kommen aus Deutschland, ungefähr ein Drittel. Und damit sogar etwas mehr als aus Norwegen selbst. Aus der halben Welt zieht es Menschen auf den Olafsweg. Von den USA bis nach Australien. Aber nicht alle Pilger begeistern sich für die Geschichte des Namensgebers, des norwegischen Königs Olaf II. Haraldsson.
The Catholic people, they are more interested in St. Olaf than the Lutheran people. But for the Norwegian, this is also a story.
Die Katholiken interessieren sich mehr für den heiligen Olaf als die protestantischen Pilger. Aber für die Norweger ist er auch unabhängig von der Religion wichtig, denn er brachte nicht nur das Christentum nach Norwegen, sondern vereinigte auch das Land. In Olafs Geschichte geht es also auch darum, was uns ausmacht als Land und als Nation.
Olaf der Zweite lebte vor 1000 Jahren. Erst nannten sie ihn Olaf der Dicke und nach seinem Tod dann Olaf der Heilige. Er war in Frankreich zum Christentum konvertiert, wurde dann zum gesamtnorwegischen König gewählt und machte es sich zur Lebensaufgabe, Norwegen zu christianisieren, oft mit Gewalt. Deshalb soll Olaf zu Lebzeiten nicht sonderlich beliebt gewesen sein. Und in einem Aufstand angeblich heidnischer Bauern wurde er getötet. Das steigerte allerdings seine Beliebtheit. Und so begann die Legende des christlichen Märtyrers. Schon kurz nach seinem Tod sollen Menschen zum Grab nach Trondheim gepilgert sein. Eine Kirche wurde dort gebaut, später dann der Nidarosdom. Und bald kamen Pilger aus halb Europa. Bis das Pilgern in Norwegen verboten wurde, nach der Reformation. Der Protestantismus wollte ein für allemal Schluss machen mit der heiligen Verehrung. Pilgern drohte damals in Norwegen sogar die Todesstrafe.
Yes, it was forbidden, but the pilgrims were still walking. So when it went.
Ja, es war verboten. Die Pilger waren so aber nicht aufzuhalten. Also haben die Herrscher die Gebeine des heiligen Olaf genommen und an einem unbekannten Ort vergraben. Bis heute wissen wir nicht, wo sie sind.
And buried it someplace we don't know where, still don't know where it is.
Heute gilt das Pilgerverbot natürlich nicht mehr. Und das Wetter ist auch wieder freundlicher geworden, also macht Tine aus München sich wieder auf den Weg. Über den heiligen Olaf denkt auch sie nicht allzu viel nach.
Der Olaf, richtig, den gibt's ja auch noch.
Trotzdem ist ihr Pilgerziel der Nidarosdom, wo einst Olafs Schrein stand.
Ja, natürlich, in Santiago war ich auch in der Kapelle, also ich hole mir auch den Pilgerbrief, oder ich weiß nicht, wie das hier heißt, Olafs Brief, genau. Ja, den hole ich mir auf jeden Fall auch.
Noch 2 Wochen bis nach Trondheim, zum leeren Grab des heiligen Olaf.
Christian Röther war für uns auf dem Olafsweg in Norwegen. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Depressionen im Alter. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.